Guten Morgen, ihr lieben Geschwister. Ich freue mich, wieder mal bei euch zu sein. Steffen hat mich vorhin erinnert, dass es schon ein Jahr her ist und dass es eigentlich zu lang ist. Aber ich freue mich, dass wir miteinander verbunden sind, auch mehr als über Termine hinaus. Und es ist ein Geschenk, hier zu stehen. Ich soll von meiner lieben Frau ganz lieb auch grüßen. Die ist ja auch immer mal bei euch gewesen. Wir haben heute tatsächlich ein Jubiläum. Wir feiern heute unseren 24. Hochzeitstag. Und es ist für uns ein Geschenk. Danke. Es ist wirklich reine Gnade, kann ich so sagen. Ich hätte das Potenzial für ganz andere Dinge gehabt. Aber Gott hat es gut gemacht mit uns, mit unserer Ehe. Und dafür wollen wir ihn gerne auch ehren und ihm die Ehre geben. Wir waren gestern zu einer Silberhochzeit eingeladen, also wir haben gestern schon ein bisschen gefeiert, gut gegessen und Freude miteinander gehabt. Aber es ist mir auch ein Vorrecht, heute Morgen hier vor euch zu stehen und euch was mitzugeben. Das bereichert mich immer zuerst selbst, weil ich mich damit auseinandersetzen darf. Das ist das Gute und das Wichtige am Wort Gottes, dass wir das aufnehmen, dass es uns durchdringt, dass es uns ernährt. Das Thema heute Morgen habe ich genannt, der Tausch am Kreuz. Es geht um Nachfolge, eigentlich so ein ganz simples Thema, aber vielleicht habt ihr auch schon mal wiederholt Kartoffeln oder Brot gegessen, ne? Das macht man ja, dass wir Sachen wiederholt zu uns nehmen und mit dem Wort Gottes ist es nicht anders, dass es uns ernährt und stärkt, uns ermutigt. Wir blicken gerade nächste Woche auf einen ganz wichtigen Termin auch für uns. Wir starten wieder ein Jahr mit unserer Jüngerschaftsschule. Wir haben jetzt den größten Jahrgang, den wir jemals hatten. Wir sind mega dankbar für 65 junge Leute, die ein Jahr lang 10 Wochenenden was über Gott hören möchten und wie sie ihr Leben in Nachfolge leben können, dass es Auswirkungen hat für ihr Leben. Dass es nicht darum geht, ein nett christlich angepasstes Leben zu führen, sondern dass es um Nachfolge geht. Dass am Ende das dabei rauskommt, dass junge Leute sich taufen lassen und ihr Leben Gott ganz anvertrauen und ganz mit ihm unterwegs sind, ihr Leben auf ihn ausrichten. Und das ist das, was uns total bewegt und beschäftigt. Wir haben im Sommer eine Jugendwoche bei uns gehabt und tatsächlich, das 99% von den 80 Leuten, das sind junge christliche Teenager. Aber eins hat sich bei uns immer, ja, war maßgeblich. Wenn wir Kinder haben, haben wir gemerkt, die bringen Leute aus der Schule mit. Ja, es haben jetzt zwei große Kinder, die schon das Haus verlassen haben. Wir üben uns im Loslassen. Aber wir haben noch eine zu Hause, unsere Helene, die Kleine. Also na, so klein ist sie schon gar nicht. Und die hat die letzten 3 Jahre immer einen ihrer Klassenkameraden mitgebracht. Keine Ahnung von Glauben, von Gott, von Jesus. Am Ende der Woche haben die ihr Übergabegebet gesprochen und wir sind so dankbar, dass wir das erleben, dass junge Menschen Hunger und Sehnsucht haben nach Gott. Und für uns ist es immer wieder wichtig, junge Leute auch auszubilden, diese Fragen mit zu begleiten, auch mit zu beantworten. Und einen Teil davon möchte ich heute Morgen auch mit uns teilen. Der Tausch am Kreuz, meine Nachfolge. Und bevor wir überhaupt über Nachfolge und darüber reden können, was das bedeutet, möchte ich ganz kurz mit euch die eigentliche Grundlage sagen. Die eigentliche Grundlage, die hat Jesus für uns errungen. Und es ist ein Geschenk, dieses Geschenk ist ein eigentlicher Skandal. Weil das, was er für uns getan hat, dafür konnten wir nichts beisteuern. Wir können es nicht bezahlen. Kein Ruf, kein Ansehen, keine Leistung. Der eigentliche Skandal ist, dass es ein Geschenk ist. Noch bevor wir Jesus überhaupt nachfolgen und darüber sprechen können, hat er dieses Geschenk uns gemacht. Er hat uns nicht mal danach gefragt, ob wir das wollen. Das ist Liebe, oder? Das ist echte Liebe, die auch gleichzeitig wieder so eine Freiheit gibt. Das ist was, was uns unmöglich ist. Liebe und Freiheit zu schenken. Und eines, was wir unseren Jüngerschaftsschülern lehren und lernen wollen, ist, wie ich innerhalb von 3 Minuten ganz kurz über meinen Glauben reden kann. Das Szenario ist, stell dir vor, du steigst in die Straßenbahn ein, jemand sieht deine Kreuzkette und sagt, warum glaubst du an Gott? Und du hast 3 Minuten Zeit bis zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Wie kann ich ganz kurz und knapp diese Grundlage erklären? Und wir geben den jungen Leuten ein Tool, ein Werkzeug mit. Und ich möchte euch diese Grundlage nicht vorenthalten, weil das ist alles, darum geht's. Und zwar erklären wir die gute Nachricht anhand von dem Wort Gospel. Gospel kann man singen, ist eine herrliche Musik, aber Gospel bedeutet die gute Nachricht. Das ist unsere Botschaft für die Menschen draußen. Ich finde es so genial, dass ihr ein Nachbarschaftsfest macht, dass ihr die Leute einladet, dass ihr ihnen Möglichkeiten gebt, euch zu begegnen. Gospel hat 6 Buchstaben. 6 Buchstaben, die es in sich haben. G. G steht für Gott liebt dich. Die Bibel sagt, du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. O bedeutet ohne ihn. In uns ist nichts Gutes. Ich glaube, das erkennt auch jeder Nicht-Christ. Wir sind nicht gut. Weder die Christen noch die Nicht-Christen. Ohne ihn bedeutet, Egoismus umgibt uns von Anfang an. Es ist nichts Gutes in uns. Der Buchstabe S steht für Sünde. Dadurch, dass wir ohne ihn unterwegs sein wollten, hat sich Sünde in unser Leben eingeschlichen. Meine Schuld, meine Sünde kann ich nicht mit Geld bezahlen, nicht mit guten Taten beseitigen und auch nicht aus eigener Kraft vor Gott gerecht sein. Das P in Gospel steht für Preis, den er bezahlt hat. Er hat den Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha. Für alles Defizit, für alles Schuld, für alle Last. Gott wollte nicht, dass Sünde trennt. Er bezahlte aus Liebe den höchsten Preis, indem er seinen Sohn Jesus sandte, der sein Blut vergossen hat, ganz unschuldig. E steht für ewiges Leben. Das ist das Geschenk, was Gott uns macht, wenn wir Ja dazu sagen. Und L, der letzte Buchstabe von Gospel, steht für Liebe. Wenn du Jesus als den Herrn deines Lebens annimmst, dann sagt die Bibel uns, dass du eine neue Schöpfung bist, eine neue Kreatur. Dass du ein neues Leben beginnen kannst. In dieser Liebe. Wir haben das gerade so schön in dem letzten Lied besungen. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Das ist die gute Nachricht. Mehr gibt es dazu kaum zu sagen. Und das ist das, was Jesus am Kreuz getauscht hat. Er hat sein Leben gegeben. Es war ein stellvertretender Tod, weil ich dort hängen müsste. Weil ich grundsätzlich nicht nach Gott gesucht habe. Weil ich mein Leben egoistisch gelebt habe. Aber dann kommt es zu einer Veränderung. Dass ich sage, Jesus hat sein Leben für mich gegeben, ich möchte mein Leben ihm zur Verfügung stellen. Das ist auch ein Tausch am Kreuz. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4 ab Vers 18, da lesen wir die Geschichte, als Jesus am See Galiläas entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon genannt Petrus und seinen Bruder Andreas, die ein Wurfnetz in den See auswarfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, komm, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sie aber ließen sofort ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Das ist schon mal eine interessante Bekehrungsgeschichte. Mehr lesen wir hier gar nicht. Ich glaube, dass sie alle Jünger irgendwo ihren Moment hatten, wo sie Jesus einfach nachgefolgt sind. Wir lesen, dass es zu einem Ruf kommt, der sofort in die Tat umgesetzt wird. Jesus ruft und die Jünger antworten. Ohne Zögern. Also wir lesen hier nichts an dieser Stelle davon. Absoluter Mut. Es bleibt ihnen gar keine Zeit für große Selbstverwirklichung. Das ist ein Problem auch unter uns Christen. Der Herr hat mir aufs Herz gelegt. Also wir können das ja ganz super in unser frommes Vokabular mit übernehmen, oder? Die letzten Sätze, die wir über Jesus lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, ab Vers 18, da sprach Jesus und sagte: Mir ist alle Vollmacht und alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. So geht hin und belehrt alle Nationen, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Indem ihr sie lehrt, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Die Jünger haben den Ruf gehört und sie haben einen Auftrag bekommen. Dazwischen liegen 3 Jahre Ausbildung. Aber so ist es eine Komprimierung dieser Form von Nachfolge. Es gibt einen Ruf, ihm hinterherzulaufen, zu tun, was er tat. Ihn zu erleben, ihn zu berühren, zu sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Und einen Ruf, der in einem Auftrag folgt, allen Nationen, alle Menschen zu Nachfolgern zu machen. Das ist das, worum es geht. Nicht um ich, mich, meiner, mir, Herr segne nur uns 4, sondern es geht um die anderen, es geht um die Menschen, die Gott liebt, die ihn noch nicht kennen. Und es geht an dritter und letzter Stelle nach dem Ruf, nach dem Auftrag um die Verheißung Gottes. Mit der Verheißung unterstreicht er alles. Ich bin bei euch. Alle Tage. Wir haben das heute früh schon gehört. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Es gibt Dinge, die uns Angst machen können. Das stimmt. Aber es gibt keinen wirklichen Grund, uns zu fürchten. Er hat versprochen, bei uns zu sein. Ich habe gerade gesagt, Jesus hat seine Jünger so einfach gerufen. Ich glaube, in den 3 Jahren, das war eine besondere Zeit. Jesus hat seine Jünger nicht geschont, sondern Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass es einen Preis hat für sie. Und das lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Dann sagte er zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme Tag für Tag sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wenn irgendjemand seine Seele erretten will, wird sie verlieren. Wenn aber jemand seine Seele verliert, um meinetwillen, der wird sie erretten. Und ich finde es immer wichtig, immer wieder wichtig, diese grundhaften Botschaften zu hören. Das ist auch eine der ersten Sachen, die ich unseren Jüngerschaftsschülern sage: Gott hat uns 2 Ohren gegeben. Mit einem Ohr hören wir immer für uns selbst. Gott, was möchtest du mir dadurch sagen? Wo ist die Botschaft für mich? Und wir haben auch immer einen Auftrag für andere mitzuhören, wo du was weitergeben kannst, ein gutes Wort, eine Botschaft, die du weitertragen darfst. Du bist ein Botschafter seiner Liebe, egal ob du dich gerade so empfindest, heute Morgen oder nicht. Jesus spricht nicht nur einen Ruf zur Nachfolge aus, er gibt dir nicht nur einen Auftrag, nicht nur eine Verheißung, sondern Jesus sagt, auch du musst deinen Preis bezahlen. Diese Freiheit, die Jesus schenkt, macht frei von allem Egoismus, von aller Selbstbezogenheit, von allen egoistischen Wünschen. Es geht nicht mehr um mich, um meinen Willen. Sondern es geht um eine Veränderung. Das ist auch die gute Nachricht, dass mein Leben nicht so bleibt. Das ist übrigens das, was mein Leben verändert hat, dass jemand sagte, du kannst nochmal neu anfangen. Gib die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen. Das ist das, was mich gelockt hat. Es geht darum, Jesus an die erste Stelle meines Lebens zu setzen. Und das hat Auswirkungen auf mein Denken, auf mein Fühlen, auf mein Handeln. Es dringt durch. Es muss. Ein weiterer Punkt ist, dass die Bibel von einer Neugeburt spricht. Keine Selbsterlösung, sondern eine Geburt von Neuem. Ich komme in seine Familie hinein durch eine Geburt, durch eine Veränderung. Und in dieser Neugeburt entsteht neues Leben in mir. Das Alte ist vergangen und Neues bricht hervor. Das kennt ihr alle aus euren Familien. Bei 3 Kindern, die wir großgezogen haben, das war immer so die Aussage, ach, die sieht ganz aus wie die Mutter. Oder, ach, wie dir aus dem Gesicht geschnitten. Ich weiß nicht, ob das für Kinder immer so ein Kompliment ist, wenn die hören, ach, siehst aus wie der Vater. Aber das kennt ihr, dass man sagt, Mensch, wie die Mutter, wie der Vater. Und irgendwann, wenn die größer werden, heranwachsen, dann kommt sogar noch ein zweiter Fakt hinzu, dass sie sich teilweise benehmen. Es gibt so einen Spruch, ne? Du kannst Kinder nicht erziehen, die machen dich eh nach. Kannst Kinder nicht erziehen, also alles Gutes zu Hause, was du ihnen beibringst, wie sie sich im Gottesdienst vor anderen Leuten zu benehmen haben. Am Ende machen sie das eh nach, was sie zu Hause sehen. Das ist auch eine befreiende Botschaft. Ein authentisches Leben als Christ vor dem eigenen Nachwuchs zu führen. Mit meinem Scheitern, mit meinem Versagen umzugehen und so weiter. Kinder verhalten sich am Ende auch so oft wie ihre Eltern. Warum ist das so? Weil sie das so sehen, weil sie das erleben. Das muss man Kindern nicht beibringen. Das ist das Natürliche, dass sie sich so verhalten, in ihrer Körpersprache, in ihrer Bewegung, bis hin zu dem Punkt, wie sie in Konflikten miteinander umgehen, wie sie streiten, wie sie über andere Menschen reden. Ach, das gucken die sich bei uns ab, wie schön. Und ähnlich ist es in unserem Glauben. Spüren das andere Menschen, dass es in unserem Leben zu einer Neugeburt gekommen ist, dass sich da was verändert, dass wir werden wie er. Also nicht so mit Heiligenschein und abgehoben von aller Wirklichkeit und Realität, sondern dass wir Menschen so behandeln, wie Jesus sie behandelt hat. Nicht, weil sie es verdient haben, weil sie so lieb sind, sondern weil Gottes Liebe unser Herz erfüllt. Weil wir gut über andere Menschen reden können, auch wenn die Welt kein gutes Haar an ihnen lässt. Oder denken wir bloß mal an unsere Politiker. Ist es unserem Leben abzuspüren, dass es zu einer Neugeburt kommt? Weil die Bibel sagt, da verändert sich was an unserer Identität. Da habe ich 4 Punkte von den Auswirkungen dieser Neugeburt. Die Bibel sagt, du bist eine neue Schöpfung ab diesem Moment. Und das ist was einen total glücklich machen muss. Meine Kinder haben nicht gefragt, bei mir geboren zu werden, bei uns aufwachsen zu dürfen. Die haben das Geschenk gekriegt. Das Geschenk gekriegt, dass ihre Eltern ihr Bestes gegeben haben, zumindest heranzuwachsen. Unsere Identität ändert sich damit, dass sich unser Denken, unser Fühlen verändert. Weil wir glauben und erleben, Gott ist alle Zeit gut. Egal wie die Umstände sind. Er will immer definitiv das Beste für mich. Ich lebe nicht mehr im Mangel, sondern im Reichtum seiner Gnade. Ich bin erlöst durch Jesus aus Gnade. Ich bin eine neue Schöpfung und der Heilige Geist lebt in mir. Das sind die Aussagen der Bibel zu den Auswirkungen meiner Identität. Und mein Leben ist die Antwort auf Gottes Gnade. Ich muss das nicht aus mir selbst herausschaffen. Gottes Gnade ist es, dass ich dankbar sein kann in allen Dingen. Oder wie wir das zum Einstieg gehört haben, dass wir Grund haben, uns zu freuen. Und die Bibel fordert uns mehrfach auf, uns zu freuen. Das ist nur möglich, wenn es auch Gründe gibt, die gegen Freude sprechen. Ne? Also in der Taufe ist ein Grund zur Freude. Braucht man gar keine Aufforderung. Ihr freut euch als Großeltern. Die Bibel fordert uns auf, uns zu freuen, unabhängig der Umstände. Da hat sich was in meinem Denken verändert. Der zweite Punkt, der sich ändert, ist, ich richte mein Leben, alles, was ich hier habe, ganz auf das Reich Gottes aus. Gott wünscht sich gute Beziehungen, gesunde Beziehungen für mich. Und er gibt den Standard vor. Ich richte mein Leben auf ihn aus und ich suche seine Gegenwart. Gottes Wort, die Bibel, das ist die Grundlage meines Lebens. Und es verändert mich. Wenn das, was hier geschrieben steht, mich nicht mehr verändert, dann bringt mein Leben keine Frucht hervor. Alles, was ich mir wünsche, ist, wenn ich irgendwann vor Gott stehe. Wir haben das diese Woche erlebt, dass ein junger Mann abberufen wurde durch einen dramatischen Vorfall. Und ich habe ein Zeugnis von ihm gehört, dass er sagt, mein Leben soll eigentlich nur dafür aussagekräftig sein, dafür stehen, dass ich ein treuer Diener Gottes gewesen bin. Und ich möchte später eigentlich nur eins hören, dass die Himmelstür aufgeht, ich weiß nicht, wie das sein wird, und dass ich eine Stimme höre, die sagt, du kannst reinkommen, du treuer Diener. Und für mein Leben hier haben wir einen Auftrag, wach zu sein. Was will Gott heute für mich? Erweckung wünschen wir uns. Erweckung bedeutet zuallererst, wach zu sein. Dass ich heute höre, was der Heilige Geist mir sagt. Wo habe ich einen Auftrag für die Menschen, die um mich herum sind? Ein waches Leben im Geistlichen zu führen. Und treu zu sein in dem, wo Gott mich hingestellt hat. Der dritte Punkt ist, dass mein Denken sich verändert in einer Form vom Königreich Gottes. Er ist der König. Wir sind nicht auf Augenhöhe. Er ist der König. Er sagt, wo es lang geht. Manchmal kommen wir in eine Tendenz von Jesus so auf. Jesus und ich, wir zwei. Und dass ich Jesus bitte, meine Pläne zu segnen. Er ist der König und ich ordne ihm alles unter. Er, der König, will eine Beziehung mit mir. Gott spricht und ich höre seine Stimme, das ist der Fakt. Ich kann das trainieren und lernen, seine Stimme zu hören, aber der Fakt ist, dass jeder Gläubige seine Stimme hört. Wir haben das mal so, nur um das scherzhaft darzustellen, auf einer Jüngerschaftsschule mit den 60 Leuten gemacht. Meine Tochter, der haben wir mal kurz die Augen verbunden und dann haben 5 Personen, ich war einer davon, ihren Namen gesagt. Das war super leicht für meine Tochter rauszufinden, wer der Vater ist. Oder? Ich habe sie gefragt, und woher weißt du, wer deinen Namen jetzt gerufen hat? Na, und die Antwort war einfach, ich kenne doch deine Stimme. Das ist das, wie Kinder mit ihren Eltern kommunizieren, sie reden, hören, lernen. Gott spricht, ich höre seine Stimme. Gottes Königreich breitet sich immer mehr aus und Gott will dich und mich gebrauchen dazu. Hey, das hat einen Einfluss auf euer Nachbarschaftsfest, auf die Menschen, die Gott um dich gestellt hat. Mal sind es viele, mal ist es nur dein eigener Partner vielleicht, dem du begegnest. Ich sehe Gottes Wirken in meinem Leben und ich erzähle anderen davon. Das ist diese Mentalität von Königreich Gottes. Das verändert alles. Ich sehe Gottes Wirken in meinem Leben und ich erzähle anderen davon. Das eine ist, ich kann, also das mit dem Gospel, das müssen unsere Jüngerschaftsschüler jedes Wochenende trainieren. Die 6 Buchstaben, die müssen kommen wie aus dem FF gelernt. Aber das ist nur in Hilfsmittel. Mein Zeugnis, das üben wir auch. Wie erzähle ich mein Zeugnis, wie ich zum Glauben gekommen bin? Wie kann ich anderen davon erzählen, was ich im Alltag mit Gott erlebe? Das ist die Mentalität vom Königreich Gottes. Ich erzähle anderen davon. Es bleibt nicht nur bei mir, weil Gott ist nicht nur für mich gekommen. Er möchte zu anderen Menschen reden durch das, was du mit ihm erlebst, was er in deinem Leben tut. Deswegen ist das wichtig, was wir heute Vormittag haben, miteinander zu teilen, was wir im Alltag mit Gott erleben. Macht es nicht klein. Manchmal gehen Menschen nach vorne und sagen, ich habe auch ein kleines Zeugnis. Es gibt kein kleines Zeugnis. Das ist das, was Gott in deinem Leben tut und womit er andere ermutigen möchte. Und der vierte Punkt ist, dienen. Ich lebe eine Kultur der Wertschätzung und Ehre. Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu dienen. Also grundsätzlich Jesus dienen, Gott dienen, das wollen wir alle, das können wir. Bin ich auch bereit, das mit meinem Nächsten zu tun, dem Menschen, der neben mir sitzt. Hat sich auch der Punkt in meinem Leben verändert, wo ich nicht mehr der wichtigste Mensch für mich bin? Ich bin befreit, meinem Nächsten zu dienen. Ich bin befreit, meinem Nächsten zu dienen. Und so eine Kultur können wir als Gemeinde, als Gemeinschaft leben. Ich wünsche mir immer so gern, dass Menschen mich fragen, wie es mir geht. Wisst ihr, was ich in dem Moment mache? Ich fange an, andere zu fragen, wie es ihnen geht. Wäre doch schön, wenn mich mal fragt jemand, oder? Davon hat Gott uns befreit. Das ist das, was sich mit in der Neugeburt verändert, dass ich in der Lage bin, von mir wegzuschauen. Zu sagen, hey, wie war deine Woche? Gibt es was, wofür ich für dich beten kann? Ich spreche meinen Mitmenschen zu, was Gott in ihnen sieht. Also nicht, was ich in ihnen sehe. Oh, da hätte ich manchmal Listen. Ich spreche meinen Mitmenschen zu, wie Gott sie sieht. Gottes Wahrheiten zusprechen. Das ist, glaube ich, für Ehepaare so ganz eine wichtige Botschaft, oder? Ihr Männer, wann habt ihr euren Frauen das letzte Mal Danke gesagt, dass es so oft lecker gekochtes Essen gibt, dass eure Wäsche im Schrank liegt, wo ihr sie im Bad einfach nur so fallen lasst oder so? Das ist was, was ich lernen muss. Ich nehme meinen Platz ein in einer Gemeinschaft. Ich warte nicht darauf, dass mir jemand dient, sondern ich bin bereit, anderen zu dienen. Dafür bin ich freigemacht worden, für andere da zu sein. Ich entscheide mich, das ist manchmal mit einer Entscheidung verbunden, dass ich mich nicht mitleidig, eingeschnappt, zurückgezogen hinsetze und warte darauf, dass mich jemand anspricht, dass mir jemand ein paar Blumen nach Hause bringt, dass mich jemand besucht. Ich entscheide mich, anderen zu dienen. Das beste Beispiel gibt Jesus uns. Er war immer bereit, anderen Menschen zu dienen. Weil er wusste, wer er war, konnte er sich hinknien und seinen Jüngern die Füße waschen. Das hätte eigentlich andersrum sein müssen. Weil er wusste, dass er in der Verbindung mit dem Vater ist, wer er ist. Weil Jesus das wusste, konnte er sich hinknien und anderen Menschen dienen. Er war frei davon. Ich kann großzügig sein, weil mein Vater im Himmel großzügig ist. Nicht, weil ich so viel Zeit habe, weil ich so viel Geld habe. Ich kann großzügig sein, weil er die Quelle ist. Kann ich geben an Zeit, an Aufmerksamkeit, an Wertschätzung. Ich komme jetzt zum Ende und das ist keine Phrase. Oswald Chambers, ein ganz bekannter Prediger und Erweckungsprediger, hat einmal gesagt, es hat noch nie einen Jünger etwas gekostet, Jesus nachzufolgen. Das ist ein leichter Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber der Satz geht noch weiter. Es hat noch nie einen Jünger etwas gekostet, Jesus nachzufolgen. Von Kosten zu sprechen, wenn ich jemanden liebe, das ist eine Beleidigung. Wie leicht fällt es uns, etwas zu geben, wenn wir frisch verliebt sind, oder? Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. So, ich weiß nicht, wie viele Jahre ihr verheiratet seid. Vielleicht könnt ihr euch an die ersten Begegnungen erinnern. So, ich denke 24, 25 Jahre zurück. Ach, ich bin quer durch die Republik gefahren, nur um diese Frau zu sehen. Die Tankkosten, die Zeit, ach, egal. Wie fertig ich nach der Arbeit war, egal. Ich bin gefahren, um Judith zu sehen. Haben wir das auch nach vielen Jahren unterwegs sein mit Jesus noch? Diese Haltung, weil wir ihn lieben, reden wir nicht von Kosten und dem Preis. Zu geben, verschwenderisch zu sein. Wir setzen uns in unserem Leben etwa mehr oder weniger 20 Jahren der Lehre von Dozenten, Lehrern und Professoren aus. In welchem Verhältnis dazu steht unsere geistliche Ausbildung, unsere Investition, in Jüngerschaft zu investieren? Und ich will euch ermutigen, das nicht an den Anfang unseres Glaubens zu stellen. Das ist unser Training für Montag früh. Das sage ich auch unseren Jüngerschaftsschülern. Das ist die wichtigste Botschaft. Wir lernen nicht für dieses Wochenende oder in dem Gottesdienst. Wir lernen für Montag früh, dort, wo wir unseren Lehrern begegnen oder unserem Chef. Habe ich mir was mitgenommen, wie ich denen begegnen kann? Auch wenn, also, ja, wenn die blöde sind. Hat sich da was in meinem Leben verändert, wie ich mit den Menschen umgehe? Kann ich denen was Gutes sagen nach so einem Wochenende voll Ermutigung und Stärkung? Für diese Zeit trainieren wir Nachfolge. Haben wir das noch in unseren Gemeinden integriert, dass wir Korrektur brauchen und suchen, dass wir Mentoren unter uns brauchen, dass wir einander in Zweierschaften sind und uns Anteil geben an dem, was uns beschäftigt? Es gibt so drei Menschen in meinem Leben, denen habe ich das Recht gegeben, in mein Leben reinzusprechen und das ganz ungefragt. Ich kann nicht erst warten, bis mich jemand korrigiert. Ich brauche das. Dass es Menschen gibt, die in mein Leben reinsprechen und mich hinterfragen und sagen, du, ist alles okay bei dir? Oder das von neulich, fandst du das gut? Oder wie hast du das gemeint? Höchst heikel. Eine davon ist meine Frau. Ich kann euch nur ermutigen, dass Nachfolge, dass Jüngerschaft ein Teil unserer Gemeinde, unserer Gemeinschaft ist. Dass ihr euch dem aussetzt, Korrektur zu suchen, Mentoren zu sein, ein Gegenüber zu haben, der mich hinterfragen darf. Und dann erleben wir ganz natürlich das, was passiert, dass es Wachstum gibt. Zuallererst in unserem Leben und im besten Falle noch in unseren Gemeinschaften und Gemeinden, dass es Wachstum gibt. Wir haben gerade die Zeit, wo ganz viel Ernte eingefahren wird. Na, ihr habt auch ein paar Wochen Erntedankfest. Wir können uns gerade in unserem Dorf kaum retten vor Äpfeln, Pflaumen, Birnen, weil es ein gutes Jahr war. Die Bedingungen waren super. Vielleicht könnt ihr euch auch noch an letztes Jahr erinnern. Wir hatten nicht einen Apfel am Baum. Der Frost kam spät. Die Bedingungen waren nicht gut. Dieses Jahr schenkt Gott ein ganz anderes Jahr und es ist auch eine Gnade. Aber wir sehen an den Beispielen von letzten und von diesem Jahr, was gute Bedingungen für Auswirkungen auf Wachstum haben, auf Ernte haben. Und wir brauchen wieder neu, und dazu will ich euch ermutigen, eine Kultur davon. Das heißt, wie gehen wir miteinander um, Nachfolge zu trainieren. Ich arbeite mit jungen Leuten in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, habt ihr alle Altersgruppen da, neu zu investieren. Im Seniorenkreis angefangen, bis hin zu denen, die noch vielleicht noch arbeitstätig sind oder. Trainiert Nachfolge, spornt euch gegenseitig dazu an, das zu leben. Diese paar Punkte, ich möchte gerne noch beten. Vater, ich danke dir für das Geschenk, dass du da bist, dass du deine Gegenwart verheißen hast, den Menschen, die dich suchen. Und danke, dass du so viele Dinge diesem Gottesdienst uns schenkst. Miteinander singen, miteinander Dinge zu teilen, die uns bewegen und beschäftigen. Gemeinschaft zu haben, dein Wort zu hören. Und ich bete das für jeden, was dabei gewesen ist, dass du zu ihm sprichst. Wir beten, dass dein Wort, was wir gehört, was wir gesungen haben, dass es nicht leer zurückkommt, sondern dass es Auswirkungen hat in unserem Leben, dass sich dort Dinge verändern, die deinen Duft haben, die von dir sprechen und von dir zeugen, dass unser Leben ein Bekenntnis deiner Liebe ist. Und dazu segne ich jeden Einzelnen und ich bete, dass das, was heute gehört und erlebt wurde, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Amen.